Ich merke, dass ich da ein Thema habe, an dem ich arbeiten möchte, aber ich merke auch, dass ich nicht will, dass irgendwie alle Leute so richtig gut raufgucken können auf das Thema.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ja, und heute haben wir eine ganz besondere Folge, was ganz Ungewöhnliches für euch. Und zwar ist das hier die Fortsetzung eines Gesprächs, das ich im ersten Teil bei dem Podcast Beste Freundinnen geführt habe. Und der erste Teil hat den Titel Freundschaftstherapie mit Stefanie Stahl. Und zwar therapiere ich in Anführungsstrichen, also sagen wir mal coache, die beiden Hosts des Podcasts Beste Freundinnen. Das sind Max und Jakob. Das sind keine Klarnamen, das sind Künstlernamen. Und den Jakob kennt ihr auch als Lukas mit seinem Real Name aus unserem gemeinsamen Podcast, So bin ich eben. Auf jeden Fall haben Max und Jakob öfter mal Konflikte oder ab und zu. Gar nicht so oft, aber wenn, richtig massiv. Und wie diese Konflikte aussehen, das haben wir im ersten Teil besprochen. Und jetzt im zweiten Teil geht es um die Lösung. Also wie können sie aus der Nummer rauskommen?
Danke, Steffi. Ja, das ist irgendwie merkwürdig, mit dir zu sitzen und diese intimen Themen zu besprechen, weil oft geht es ja um die Probleme von anderen, wenn wir beide zusammensitzen. Und jetzt geht es vornehmlich um mein Problem. Ich glaube, wir haben in der ersten Folge, die ihr im Kanal von Beste Freundinnen hört, ganz gut aufgeschlüsselt, in welche Dynamik wir reingeraten. Und es ist auch wichtig, die erste Folge zu hören, um dann jetzt an den Lösungsstrategien zu arbeiten. Und Steffi, ich kann dir sagen, mir ist es ziemlich unangenehm, mit dir über diese Konflikte zu reden, weil wir eine freundschaftliche Beziehung führen, eine geschäftliche Beziehung führen. Und ich merke, dass ich da ein Thema habe, an dem ich arbeiten möchte, aber ich merke auch, dass ich nicht will, dass irgendwie alle Leute so richtig gut raufgucken können auf das Thema.
Warum also, nicht?
Ey, weil ich mich gerne perfekt nach außen hin darstellen würde. Ich würde gerne der sein, der wenig Themen hat oder eigentlich alles schon fest im Griff hat, ganz fest im Sattel seines Lebens sitzt und nie rausgerät.
Das ist ja bisher aber nicht gut gelungen, wenn das dein eigentlicher
also
Wunsch war.
Dafür bist du erstaunlich offen, Lukas, auch im So bin ich eben Podcast. Hältst du ja immer wieder, ich sag mal, deinen Arsch hin sozusagen, um mal auch die Probleme, die wir da besprechen oder die ganzen Themen, die wir da besprechen, auch mal aus so einer Innensicht irgendwie zu dokumentieren. Das finde ich auch immer sehr mutig, aber auch sehr dankenswert, ehrlich gesagt, weil das macht das ja auch alles etwas lebendiger. Und ich muss natürlich dazu sagen, im Grunde ist das mega unprofessionell. Als professionelle Psychotherapeutin würde ich jetzt niemals dich und Timo, wo ich euch, vor allen Dingen dich, Lukas, besonders gut privat kenne und wir auch geschäftlich verbunden sind, coachen, geschweige denn therapieren oder so. Aber wir sind ja in der Podcast-Landschaft und die Podcast-Landschaft erlaubt ganz andere Freiheiten und vor allen Dingen erlaubt sie, und das finde ich eben so toll auch an Podcast, dass man einfach mal experimentieren darf.
Ja, total. Vielleicht noch zu dem Punkt, warum ich öfter mal, wie du es genannt hast, in unserem Gefängnis, so bin ich eben, meinen Arsch hinhalte. Einmal haben wir alle unsere Themen. Also keiner ist frei von irgendwelchen Themen und Konflikten. Und ich glaube, man kann, wenn jemand anderes das aufzeigt, wie geht's denn mir, das ist eigentlich wie in der Gruppentherapie, die akustisch stattfindet, ganz, ganz viel über sich mitnehmen. Ach, wie reagiere ich denn in der Situation? Und wenn Jakob so reagiert, darum ist das bei mir so und so, das ist das eine. Und das zweite, für mich hat es eine unglaublich krasse transformatorische Wirkung. In dem Moment, wo ich ausspreche, wie ich bin und wie ich in Konflikten agiere und in welchen Film ich gerate, kann ich mich gar nicht mehr verstecken. Dann weißt du ganz genau, Steffi, wenn wir aneinander geraten, warum bin ich gerade so? Und kannst mir zum Beispiel auch mal einen roten Faden hinwerfen und sagen, greif den doch mal. Ich meine, wir hatten ja auch mal einen Konflikt auf unserer Tour hinter der Bühne. Kurz vorm Auftritt, Admiralspalast, da hatten wir einen Konflikt, wo ich angefangen habe, dich nachzumachen. Und du hast dann einen Satz gesagt, der mich aus dem Konflikt rausgeholt hat.
Ja, also in dem Fall aus deiner Wut oder aus dem Film, in dem du da gesteckt hast. Und vielleicht nochmal am Anfang eine kurze Zusammenfassung über euren Konflikt. Besser ist es, wenn man die Folge hört, aber jetzt einfach nochmal kurz Zusammenfassung. Es passiert immer mal wieder zwischen euch und der Anlass, den ihr da geschildert habt, war ein Podcast-Festival, was ihr machen wolltet, aber ihr habt gemerkt, die Zeit läuft total davon, beziehungsweise Max hat es gemerkt und Max hat dann circa 2 Monate vor dem Festival gesagt, ey, Lukas oder Jakob, es wäre eigentlich jetzt besser, wir würden das nicht machen, das Festival. Wir kriegen es definitiv realistisch gesehen nicht mehr auf die Reihe. Und daraufhin bist du sehr, sehr wütend geworden und wie du auf deine total offene Art auch erzählt hast, eigentlich wieder in so einen Kindheitsfilm reingerutscht. Und der Kindheitsfilm heißt zusammengefasst, ich bin allein und ich werde allein gelassen und ich muss sowieso alles alleine stemmen. Und wenn du in dieses Gefühl reinkommst, dann wird das blitzschnell überlagert durch eine wahnsinnige Wut. Also das eigentlich einsame, verzweifelte Gefühl wird sehr schnell mit Wut überlagert. Und dann haust du raus, was du raushaust, weil du dann, und das finde ich so spannend, diesen Prozess auch mal nachzuvollziehen, weil das permanent und ständig passiert auf der Welt, zwischen Menschen, zwischen Völkern, überall, weil das eigentlich die Ursache von allen Konflikten ist, weil du dann in einen Film reingerätst, wo du sagst, der Max ist gar nicht mein Freund, eigentlich ist die Beziehung schon beendet in diesem Film, der lässt mich hier total im Stich, ich bin alleingelassen, der ist im Grunde genommen ist der mein Gegner und wenn er dein Gegner ist und du in diesem Wutrausch bist, dann hast du natürlich auch alle Berechtigung, ihn fertig zu machen in dem Moment und das tust du dann auch. Ja? Also du gerätst da echt in einen krassen Film rein. Deine absolute Stärke ist, dass du auch wieder rauskommst und das auch reflektieren kannst. Aber ich glaube, dein Anliegen ist, wie kann ich das noch besser machen? Und Timo respektive Max hat auch seinen Anteil benannt und sagte, im Kern, auch wenn Lukas Vorwürfe, wenn er im Wutrausch ist, ziemlich brutal sind und auch für die Situation völlig unangemessen, aber im Kern ist was Wahres dran. Es ist schon so, dass Lukas derjenige ist in unserer gemeinsamen Firmenbeziehung, der die Probleme total aktiv angeht, der der Feuerlöscher ist, während ich tendenziell eher dazu neige, den Kopf in den Sand zu stecken. Na, das ist auch so mein Anteil. Also so völlig nur eine Projektion ist es nicht von Lukas, sondern ich habe da auch einen Anteil dran. Und jetzt wollen wir gucken, wie könnte man das verändern?
Ja, Steffi, vielleicht als erstes mal, und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Manche fragen sich ja, warum ist es überhaupt wichtig, das zu wissen? Ne? Warum ist es überhaupt wichtig, das zu erkennen? Was ist für dich so in der Therapie, wenn du aufklärst, das Wichtige daran, den Leuten den Konflikt erstmal ganz im Detail aufzuschlüsseln, was passiert? Dass wir selber irgendwann auf die Stopptaste drücken können?
Genau, damit das nicht immer wieder passiert. Und was wir ja hier auch nochmal unheimlich gut nachvollziehen konnten, wo ich eben sagte, das passiert jeden Tag millionenfach auf der Welt, dass wir ein Thema, was eigentlich bei uns ist, also in deinem Fall, ich war sehr oft alleine als Kind und musste unheimlich viel Probleme schultern und eine Verantwortung tragen, die viel, viel, viel zu schwer für mich war. Wenn du in diesem Ding getriggert wirst, also wenn dieses innere Kind, dieses Schattenkind getriggert wird, eben in diesen Film wieder reingerätst und wahnsinnig wütend wirst und dann destruktiv wirst. Und das ist natürlich nicht fair, weil du damit auch Sachen kaputt machst oder andere Leute verletzt, wo es überhaupt nicht nötig wäre, ja.
Ich habe gerade so ein Bild von Kevin allein zu Hause irgendwie im Kopf, dass wenn ich in mein Schattenkind gerate, es ist, als ob Kevin allein zu Hause ist und irgendjemand einbrechen will und er alles tut, um das Haus sicher zu verwahren und wirklich zu allem bereit ist und ich checke in dem Moment nicht, dass ich Kevin bin.
Ja.
Ja, genau. Ja, das ist es ja. Das ist ja, wenn man in dem Moment, wo man in der Projektion drin ist, kann man sie nicht auflösen. Man muss ganz kurz rausgehen, um überhaupt das zu merken. Denn in dem Moment, wo du drin bist, ist das deine Wahrnehmung und damit deine Wahrheit. Und deswegen fängt ja unser ganzes Bewusstsein bei der Wahrnehmung an. Also Wahrnehmung und Bewusstheit ist ein und dasselbe. Ich kann nur mir darüber bewusst sein, was ich wahrnehme. Und wenn ich jetzt aber in einer verzerrten Wahrnehmung bin, und wir sind natürlich alle ständig in irgendwelchen verzerrten Wahrnehmungen, zum Teil auch in positiv verzerrten, das müssen ja nicht nur negative sein, weil wir gar nicht objektiv in der Lage sind wahrzunehmen. Aber wenn die Wahrnehmung jetzt sehr verzerrt ist, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, auch bei der Wahrnehmung letztlich anzusetzen und da versuchen, dieses Muster in dem Moment zu unterbrechen. Und bei dir ist es ja diese wahnsinnige Wut. Und du hast am Ende unseres ersten Gespräches aber gesagt, es gelingt dir schon viel, viel häufiger, es rechtzeitig zu bemerken. Mhm. Ne? Bemerken ist auch ein Wort für wahrnehmen. Ne? Wenn ich es nicht merke, also wenn ich es nicht wahrnehme, dann läuft der Film im Grunde ohne mich ab. Ja? Dann, oder ohne, ich sage immer so gerne, ohne eine Warnung meines Über-Ichs. Ja? Also ohne eine Warnung meines erwachsenen Ichs läuft der Film dann ab. Und deswegen ist die Frage, wie kann man sich noch schneller ertappen, wie kann man es noch schneller merken? Und vor allen Dingen auch, was immer ganz toll ist, ich liebe das, Metastrategien zu entwickeln. Das heißt, sich gewisse Sachen ein für alle Mal klar zu machen.
Ich kann dir mal sagen, wie das vom Gefühl ist, wenn ich schaffe, mich zu ertappen und wie es vom Gefühl ist, wenn ich es nicht schaffe. Kennt ihr den Punkt, wenn man in der Achterbahn sitzt und auf dem höchsten Punkt ist, kurz bevor es runtergeht?
Ja.
Und man dann in einem kurzen Moment noch nachdenken kann, so, was passiert hier gerade? Okay, gleich geht's runter. Oder eben nicht. Und es ist so, als ob ich an der Weiche stehe und entweder geht's runter und ich bin dem ausgeliefert quasi, weil ich glaube, jemand, der in seiner Wut ist, und ich gehe dann ja auch nicht fair mit Max um und bezeichne ihn als faulen Sack und als jemand, der immer nur da liegt wie so ein Sack, wenn was passiert. Ich bin ja genauso hilflos in der Situation wie er, obwohl es sich nach außen anders anfühlt. Obwohl ich ja eigentlich der Täter bin, bin ich auch ein Stück weit der, der so gehasst getrieben ist von seinem inneren Film, dass es mir ganz schwer fällt, also ich will mich jetzt nicht hier als Opfer darstellen, aber dass es mir ganz schwer fällt, da rauszukommen. Oder ich schaffe es, in dem Moment die Weiche zu stellen und zu sagen, ich gehe jetzt nicht runter den Weg der Emotionen, sondern bleib oben und gucke, was passiert hier eigentlich? Ich steige nicht voll in meinen Film ein. Und da wünsche ich mir einfach so Handlungsstrategien, wie schaffe ich es, noch besser die Weiche klicken zu lassen, dass ich nicht nach unten gehe, sondern oben bleibe.
Was du jetzt sehr schön geschildert hast, und das finde ich ganz, ganz wichtig, es gibt diesen kleinen Moment der Entscheidung. Ja? Mhm. Das ist nämlich oft so, also oft sind es eben doch Entscheidungen, die man trifft. Und das merke ich ja auch gerade bei impulsiven Menschen oder noch eine Steigerung von impulsiv ist cholerisch, die ich gerne frage, auch in der Psychotherapie, was weiß ich, erlauben Sie sich das nur bei Ihrer Frau oder passiert Ihnen das auch bei Ihrer Vorgesetzten? Nee, bei meiner Vorgesetzten mache ich das nicht. Und dann sage ich, aha, das heißt, Sie können sich durchaus entscheiden. Sie sind im Grunde genommen nicht völlig ausgeliefert. Mhm. Und das hast du ja eben auch geschildert. Also im Grunde könnte ich noch abbiegen, aber manchmal tue ich es eben dann doch nicht. Ne? Dann lege ich den Hebel um und dann lasse ich der Sache ihren Lauf.
Es war ganz spannend, weil wenn ich meiner Frau zum Beispiel auch von diesen Konflikten erzählt habe, die ich mit Lukas hatte, fragte sie mich dann auch, warum lässt du das überhaupt mit dir machen? Und die eigentliche Frage, die sich da bei mir aufgetan hat, ist genau diese, warum macht er es eigentlich mit mir? Weil er würde sich das in anderen Kontexten so gar nicht trauen. Und da hatte ich dann auch mal so ein Thema, es muss ihm ja doch mehr bewusst sein, als du es vielleicht auch am Anfang geschildert hast, es ist eine reine Projektion, es ist, eigentlich kann er dafür gar nichts, es ist die Achterbahnfahrt und dann geht's runter und dann bin ich auf dem Schwung. Aber ich glaube schon, es gibt Situationen, wo wahrscheinlich eine ähnliche Wut, eine ähnliche Hilflosigkeit, ähnliches Gefühlschaos aufkommt und er dann trotzdem sich nicht dafür entscheidet, okay, ich feuer jetzt aus allen Rohren, sondern sich in die andere Richtung entscheidet und sagt, okay, hier in dem Kontext kann ich es nicht machen. Oder
also ich kann dir sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Auf der einen Seite fühle ich mich so sicher und geborgen und unsere Beziehung ist so stabil, dass ich denke, hier kann ich mir das erlauben. Auf der anderen Seite, und das ist die Kehrseite der Medaille, ist die Enttäuschung bei dir auch nur so groß, weil wir so eng aneinander stehen. Andere Leute, das ist mir eigentlich relativ scheißegal. Sollen die halt ihr eigenes Ding machen. Ist mir wurscht. Mit denen muss ich nicht zusammengehen. Aber mit dir muss ich zusammengehen, weil wir jetzt schon so lange machen und weil ich mich dafür entschieden habe. Und A ist der sichere Rahmen da, aber auf der anderen Seite ist die Enttäuschung auch viel größer. Und das ist so eine Dualität.
Klar, das verstehe ich absolut. Ich hatte aber schon auch Kontexte gemeint, wo es vielleicht eine ähnliche Voraussetzung gibt? Oder würdest du sagen, es gibt eigentlich nur mich als denjenigen, bei dem du dich das so fragst? Oder die, also gibt es noch andere in der Familie?
Du bist der Mensch in meinem Leben, der mir eigentlich, würde ich sagen, neben meiner Tochter am nächsten steht.
Okay. Steffi.
Ja, und ich würde gerne auch nochmal bei der Wahrnehmung ansetzen. Also die Wut folgt ja schon auf die Wahrnehmung, beziehungsweise kann man das manchmal auch schlecht unterscheiden. Du gerätst dann ja in so eine Wahrnehmung, ich bin hier total allein. Kann man die so auf den Punkt bringen, ja? Also so ein Feeling. Ja. Also ne, ich bin allein.
Steffi, das merke ich noch gar nicht mehr. Ich merke nicht mehr, dass ich mich alleine fühle. Ich merke fast eigentlich nur, ich gucke gar nicht nach innen ins Fenster zu mir rein.
Genau.
Was ist da für ein kleiner Junge, der sich eigentlich allein fühlt, sondern was seid ihr anderen für blöde Penner und was macht ihr alles falsch? Ich gucke gar nicht nach innen auf den kleinen Jungen, der da alleine sitzt und sich eigentlich total hilflos fühlt. Es ist so, als ob sich so ein großer, wütender Bruder vor den gestellt hat und den gar nicht mehr sieht und so in seinem äußeren Kampf ist, der fast gar nichts mehr mit, also so ist es eher. Also ich gucke nicht nach innen, ich gucke nur nach außen.
Es fühlt sich auch als Außenstehender, der das erlebt, so an, als würde ein riesiger Energieball auf einen zukommen, den man dann wieder versuchen muss, krampfhaft zurückzupressen aus dem, wo es herkommt.
Aus der Flasche.
Aus der Flasche. Und in dem Moment, wo die Energie dann wieder bei dir ist, also bei Lukas gelandet ist, schafft er es dann auch wieder in das zu sich zu nehmen, zu sagen, okay, ich sehe jetzt auch meine Anteile. Aber diesen Energieball auszuhalten, ist unfassbar schwierig und teilweise auch bin ich da schon auch sehr an meine Grenzen gekommen.
Bis zum Weinen.
Ich würde gerne beides gerne besprechen. Also Timo, was du machen könntest und was Lukas machen könnte. Und bei Lukas wird ja ganz klar, er sollte, wenn er Wut verspürt, unheimlich misstrauisch sein diesem Gefühl gegenüber. Also das wäre zum Beispiel so eine Meta-Haltung, die du da zurechtlegen könntest, ein für alle Mal, immer wenn du wütend wirst, dir Strategien, auch wirklich Verhaltensstrategien zu überlegen, können wir auch gleich mal gemeinsam drüber nachdenken, dass diese Wut nicht sofort nach außen dringt, weil du weißt und dir ein für alle Mal klar machst, Wut ist ein Gefühl, wo du auf einem völlig falschen Dampfer sein kannst. Die kann ja also mal berechtigt sein, ne? Aber sie ist eben auch häufig unberechtigt und du brauchst Strategien, die eine von der anderen Wut zu unterscheiden. Und grundsätzlich solltest du wahnsinnig misstrauisch sein mit dir selbst, wenn du wütend wirst. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
das ist so wie, wenn jemand, der super eifersüchtig ist und im Grunde weiß, ich leide unter geradezu krankhafter Eifersucht, der sollte sich ein für alle Mal klar machen, dass Eifersucht bei ihm ein Gefühl ist, was ihn in 99% der Fälle falsch berät. Also nicht sofort da reingehen und dem nachgeben, sondern erstmal innehalten, versuchen, einen Schritt zurückzugehen. Oder sich erstmal völlig abzulenken, ja. Also einfach mal ganz wegzukommen von dem Gefühl. Und so ist es bei dir mit der Wut. Ich würde dir als erstes mal den Tipp geben, sehr, sehr misstrauisch mit Wut zu sein.
Also eigentlich müsste mich Max direkt unter eine kalte Dusche zerren, wenn wir einen Konflikt haben. Lass uns das unter einer kalten Dusche beschränken. Aber ist ein guter Tipp.
In anderen Kontexten ist es ja schon passiert. Wir haben ja oft auch geschäftliche Gespräche, wo du dann emotional sehr erregt bist, wo du sagst, ey, ich würde den jetzt am liebsten direkt anrufen und mir dem meine Meinung geigen. Da sage ich, hey, warte doch vielleicht nochmal einen Tag ab und lass nicht die Wut als erstes die Entscheidung treffen, sondern vielleicht gibt es am nächsten Tag die Möglichkeit, dann nochmal rational sich das zu überlegen. Auch wenn ich absolut deiner Meinung bin, dass die Entscheidung oder was auch immer uns da begegnet ist, nicht korrekt gewesen ist.
Ja, 100%. Also da hast du mir schon ganz oft auf dem Weg geholfen und ich bin 100% professionell mittlerweile, dass ich sage, ja, erstmal runterköcheln lassen und einfach abwarten und nächsten Morgen eine ganz gute, rationale Entscheidung treffen. Also gar nicht sich von der Wut den Ratschlag holen, weil meine Wut ist nicht mein bester Ratgeber. Sie war lange, glaube ich, ein ganz, ganz guter Ratgeber und hat mich geschützt. Aber heute ist die Frage, brauche ich sie noch? Und ich brauche sie in solchen Kontexten nicht mehr. Und ich brauche sie nicht mehr in dem Konflikt. Ich brauche sie vielleicht manchmal, wenn ich irgendwie in andere Konflikte gerate. Ne? Wenn irgendjemand eine Hilfe braucht auf der Straße oder so. Da kann die Wut wieder gut sein. Aber sonst, ja, total richtig. Sich die Wut genauer angucken und zu fragen, ist das jetzt mein bester Ratgeber oder nicht? Steffi.
Genau, 100%. Und dann kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, weil geschäftlich gelingt dir das gut, hast du gerade gesagt. Jetzt ist die Frage, ich formuliere es mal so, warum gönnst du dir das bei Timo alias Max? Warum gönnst du es dir bei dem mehr, da einfach mal so durchzurauschen?
Weil es ja nur so ein passiver Reissack ist, in der Ecke liegt, auf den man eintreten kann.
Also einmal ist es so, ich glaube, die Haltung in dem Moment, in dem Konflikt, die mich total krass reizt, dieses schon allein, wie er dann da sitzt und die Arme so verschränkt und dann sackt er immer mehr im Stuhl zusammen so, mit jedem Wort, was ich dann sage. Und das ist für mich fast schon wie so ein Wachrütteln, wo ich mir dann denke so, wach auf, hörst du, was ich dir zu sagen habe? Steh auf, mach dich gerade, lass uns losgehen. Und also einmal ist es wie so eine Art kleines Loch, durch das ich durchgehe und immer weiter reingerate, wie so ein Maulwurf, der seinen Vorderteil in die Erde steckt. Und das andere ist, glaube ich auch, natürlich quantitativ, weil wir viel mehr Zeit zusammen verbringen, weil wir viel mehr Situationen haben, wo wir in Konflikte geraten können. Also das ist es ja auch. Und wahrscheinlich das Dritte, was ich gesagt hatte schon, dass ich irgendwie das Gefühl habe, da ist ein Rahmen, der es aushalten kann. Hier muss ich gar nicht professionell sein oder hier ist einfach der Lotta Lukas. Hier ist einfach der absolute so Metall der Schrottplatz Lukas. Hier kann er sein.
Genau, und sowas Ähnliches habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Ist das vielleicht auch einfach so ein Gefühl, hier darf ich so sein? Also ist da vielleicht auch so ein Wunsch dahinter, den wir ja alle haben, dass man einfach auch mit allem angenommen wird, was zu einem gehört.
Ja, also der Preis dafür sind die Verletzungen, die ich anrichte, ne? Und ich merke schon, dass das auch Spuren in unserer Freundschaft hinterlässt, ne? Dass es ganz schön heftig ist und dass es, glaube ich, auch schon Narben verursacht hat. Also korrigier mich, Timo, aka Max.
Ja, schon. Also ich müsste jetzt genau in
du hast ein ganz vernarbtes Gesicht davon.
Ja, in mich hineinfühlen. Also ich würde es nicht als Namen beschreiben. Und die Frage wollte ich noch später stellen. Erstmal, was kann jemand tun wie ich, der in so eine Situation gerät, mit so einer Person wie Lukas? Aber was mir schon aufgefallen ist, ich bin extrem wachsam geworden. Also ich, wenn du dieses Bahnbeispiel bringst, bin ich schon oben an der Achterbahn, an dieser Kurve und achte darauf, hey, welches Abzweig wird er nehmen, weil ich die Signale ja mittlerweile schon sehr gut erkenne. Und was halt passiert ist mittlerweile, ich glaube fast schon, dass wir uns da gegenseitig auch ergänzen oder gegenseitig wachsam sind, dass seine Wut noch so eine latente Wut wird mittlerweile. Es gibt diese Konflikte in der Heftigkeit nicht mehr. Er merkt sofort, okay, ich bin wieder in diesem Film drin. Ich will und kann aber nicht so komplett ausrasten. Also passiert vieles niedrigschwelliger und unterschwelliger. Es fliegen dann so kleine Ellenbogenhaker oder so ein bisschen ein paar neckig, wirst du so ein bisschen rumgeneckt. Ich tue dann so, als würde ich das gar nicht wirklich
kennst
annehmen.
Kennst du das, Steffi, von mir?
Ja, oder ja. bin dann so leicht oberflächlich und denke mir so, okay, lass ich ihn mal. Nach einer halben Stunde wird er sich schon wieder beruhigen. Meistens tut es das auch und wenn nicht, entsteht dann zumindest ein Konflikt oder wir sprechen dann nochmal ganz klar darüber, dass ich auch sage, ey, ganz ehrlich, so möchte ich hier auch an dem Tag nicht mit dir agieren. Entweder du kriegst es jetzt auf die Kette oder wir beenden das heute hier und machen morgen weiter.
Gut. Lukas, ich mache nochmal einen Satz gerade jetzt nach hinten auf dich. Was du sagst, wie kann ich damit umgehen? Timo, gehe ich auf jeden Fall auch noch ein. Ich wollte nur gerade Lukas erstmal abarbeiten, in Anführungsstrichen. Es ist irgendwo auch ein Wunsch da, okay, hier darf ich auch mal so sein, ne? Und die Beziehung hält trotzdem. Also es ist auch wie so eine Art Beziehungstest, was ja zu deinem Grundmuster, ich kann keinem vertrauen und ich kann mich nur auf mich selbst verlassen, was wir ja im ersten Teil des Gesprächs auch erarbeitet hatten, sehr gut passt. Also dass ultimative Vertrauenstests gemacht werden, also bis zum geht nicht mehr nach dem Motto und hast du mich jetzt immer noch lieb. Weil, das haben wir eben, finde ich, ziemlich klar herausgearbeitet, es gibt einen Moment der Entscheidung. Also es ist nicht so, dass es dir nur widerfährt, sondern es gibt einen Anteil, der das auch zulässt bei Timo.
Ja, es widerfährt mir nicht nur, genau. Und ich glaube, das ist auch, vielleicht hast du recht, dass das so eine Art Test ist. Wenn du da mit mir durchgehst, durch diese Feuerhölle, dann ja. Also wir prügeln uns ja nicht, ne? Wir attackieren uns verbal oder ich dich.
Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir uns Boxhandschuhe holen würden.
Ja, genau. Und das könnte ein Test sein für die Freundschaft. Und für mich ist es dann auch heilsam, festzustellen, dass wir da durchgehen. Also es ist so, als ob eine Staubwolke entsteht und wenn sich der Staub wieder gelegt hat, dass Timo noch da sitzt.
Ja. Und was denkst und fühlst du, wenn du das gerade jetzt so gesagt hast?
Also es gibt erstmal verschiedene Gedanken in mir. Ey, ich wüsste nicht, ob ich mit so einem Menschen befreundet sein kann, der so ist. Es ist mir unglaublich unangenehm, sehr viel Schamgefühle für mein Muster, was ich habe. Und auf der anderen Seite tiefe Dankbarkeit für Max, dass er da bleibt und dass er das mit mir durchsteht und dass er das irgendwie aushält, ne? Also, und mir dann hilft wiederum, das aufzubrechen.
Und wenn du eine Entscheidung treffen müsstest, Lukas, eine Entscheidung treffen müsstest, das grundsätzlich zu verändern, also grundsätzlich etwas zu verändern an dem Vertrauen, was du in Max hast, also weil du es jedes Mal ist ja wieder die Vertrauensfrage bei dir im Raum, wenn du in diesen Zustand gerätst. Ne? Ist ja eine fundamentale Vertrauensfrage wieder im Raum. Also wenn du dich jetzt entscheiden würdest, was Grundsätzliches zu verändern in Richtung, ich will nicht, dass mir das wieder passiert. Ich will mit Max nicht so umgehen. Was würdest du dann verändern an deiner inneren Haltung?
Wie so ein Bild, was ich kreiere, wo wir eigentlich immer im selben Boot sitzen und auf dem Boot diskutieren und nicht ein Katamaran, der sich so aufteilt und dann entstehen auf einmal zwei Schiffe im Streit, wo ich anfange, irgendwie mein Geschütz aufzufahren und versuche, ihn zu versenken. Also ich würde immer auf demselben Boot bleiben und gucken, wie kommen wir hier zusammen durch den Sturm, weil es sind ja ganz oft Stürme, in die wir geraten, Stürme von außen, wo wir dann zusammen durchgehen müssen. Dann können wir sagen, hey, ist es jetzt clever, die Segel zu hissen oder erstmal runterzuholen und abzuwarten?
Genau, also das finde ich ein sehr, sehr gutes und starkes Bild. Dieses Bild, wir sitzen in einem Boot. Zu diesem Bild bräuchte es ein Grundvertrauen. So ein für alle Mal, also Timo ist mein Freund und der verrät mich nicht, sondern der ist bei mir. Und es bräuchte, denke ich, auch noch eine Grundtoleranz, die lautet, Timo ist anders und Timo geht anders mit Problemen um als ich.
Das ist ja auch gut, dass er anders mit Problemen umgeht, weil ich würde wahrscheinlich maximal eskalieren. Also wenn ich nicht einen Geschäftspartner hätte, der auch ab und zu sagt, Stopp, wollen wir das jetzt wirklich so machen? Das ist ja auch ganz gut, dass ich jemanden habe, der ab und zu mal auf die Bremse tritt. Zumindest für meine Gesundheit so, ne? Der ab und zu sagt, hey, muss das jetzt noch sein? Das ist das eine. Das zweite ist dieses Grundvertrauen. Ich merke, mit jedem Konflikt, den wir haben und wo wir auf demselben Boot bleiben, ist es so, als ob das Fundament gegossen wird. Es ist, als ob das Boot noch von außen ein bisschen stabilisiert wird, als ob noch eine neue Schicht draufkommt auf den Rumpf. Und trotzdem ist es was, was nicht Klick macht einfach. Das ist nichts, wo ich sage, Klick und jetzt habe ich's. Sondern es ist schon viel, viel mehr da als vor 5 Jahren, als vor 10 Jahren, als vor 15 Jahren. Aber es ist immer noch am Wachsen.
Also,
das ist crazy.
Habe ich das richtig verstanden? Du kannst dich bis heute nicht dazu entscheiden, Timo wirklich zu vertrauen.
Ist das 100%. Eine Entscheidung?
Ja, ist eine Entscheidung.
Doch, dann kann ich das sagen. Ich vertraue ihm 100%.
Das ist auch eine Entscheidung. Also das sind im Grunde sind immer alles Entscheidungen im Leben. Weil es bleibt ja so ein Restvorbehalt, wenn du dich nicht entscheidest. Und da sage ich immer, weil die Gefühle uns da ja oft so schlecht beraten. Die alten Gefühle, die Schattenkindgefühle. Dein Schattenkind sagt, vertrau niemals. Niemals, 100%. Du weißt doch, am Ende sind wir wieder allein. Du weißt es doch. Lass es sein. Also das Schattenkind will dich warnen. Das will dich beschützen. Aber es macht es halt mit dem kindlich naiven Blick. Also es hat nicht so den richtigen Überblick. Und du als Erwachsener, da ist es ja wichtig, dass du die Zügel behältst. Du hast Argumente. Und Argumente, mit Argumenten kann man unheimlich seinen Standpunkt stärken. Also wenn mein Gefühl sagt, vertraue nicht, und dieses Gefühl kommt aber aus einer Ecke in meiner Persönlichkeit, die nicht nur gesund geprägt ist, sondern auch ungesund geprägt ist, dann bleibt mir ja für einen Verstand, der Argumente produzieren kann. Und deswegen würde ich dich fragen, gibt es denn vernünftige Argumente, Timo nicht zu vertrauen?
Also nicht seinem besten Willen, dem kann ich 100% vertrauen. Ich kann ihm auch vertrauen, dass er es gut mit mir meint, 100%. Wo ich manchmal am Zweifeln bin, kann ich auch so sagen, ob er durchzieht, wenn wir durchziehen müssen, oder ob er sich seinem eigenen Muster hingibt. Und das Zweite ist, ob er auch wirklich dann die Entscheidung trifft, die es braucht, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine geschäftliche Schieflage geraten, ne? Und ich, gehen wir mal davon aus, ich habe einen Unfall beim Snowboarden und ich gerate ins Koma und der müsste ja alles alleine machen. Ob er dann die Entscheidung so trifft, dass es der Firma gut tut, weiß ich nicht, ne? Aber ich wüsste, er würde sie in unserem besten Sinne treffen. Ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob du erst an deine Familie und dann an mich denken würdest. Und auf jeden Fall wohlwollend. Also so, wie jemand vertrauen kann, wie ein normaler Mensch auf diesem Planeten vertrauen kann, wenn er nicht irgendwie Mutter Teresa ist und halb transzendiert, dann ja, 100%.
Und deswegen kannst du dich entscheiden, ihm zu vertrauen?
Mhm.
Und was die anderen Prozent, wo du dir nicht so sicher bist, was ja nichts mit eurer freundschaftlichen Beziehung oder mit Ehrlichkeit zu tun hat, sondern eher so, ich, Lukas, weiß, dass ich grundsätzlich eher die besseren Entscheidungen treffe. Also, dass du da sehr dich auf dich selber verlässt. Ja, du lachst schon. Ich glaube, da bräuchte es mehr Raum für diese Toleranz, die dir da auch fehlt. Also, das hatte ich ja eben schon mal kurz thematisiert, dass Timo einfach anders ist als du und nicht du bist. Und dass er andere Strategien hat, mit Problemen umzugehen, eben nicht immer voll drauf zu, sondern tatsächlich manchmal auch dazu neigt, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber das ist eben auch Timo.
Mhm. Ja.
Also, dass er auch so sein darf, wie er ist. Ich meine, er hält ja auch diese Wutausbrüche bei dir aus und diese Schattenseite bei dir. Und wenn das seine Schattenseite ist, dass er, wie er selber ja gesagt hat, manchmal tatsächlich da etwas ins Phlegma geht oder in die Resignation, dass das eben seine Schattenseite ist.
Also ihn auch annehmen mit allem, was er ist, so wie ich es für mich selber auch wünsche.
Genau, das ist ja die Grundlage eigentlich jeder Beziehung, dass der andere eben nicht
verdammte
perfekt
Scheiße
ist.
Check. Ja, danke.
Was geht gerade in dir vor?
Ja, also es ist interessant, einfach den Prozess, den Timo und ich am Laufen haben, nochmal von außen gespiegelt zu kriegen und zu merken, dass auch eine Erleichterung ist, wenn jemand anderes mal drauf guckt, ne? Und dass, ja, ich glaube, uns das hilft beim nächsten Mal, unseren, ja, schon angefangenen Weg weiter zu gehen, nämlich den Weg, den wir gehen wollen, wenn wir wirklich gut in Beziehung sein wollen. Und gut in Beziehung heißt für mich nicht, dass wir uns nicht mehr streiten können, sondern einfach, wie wir uns streiten und dass es da einen gewissen Rahmen gibt und dass dieser Streit auf der Basis von Vertrauen stattfindet und auf Wohlwollen und ja, Toleranz auch.
Ja, also fassen wir für dich nochmal zusammen. Erstens, misstraue grundsätzlich deinen Wutgefühlen.
Mhm. Nein!
Erkenne diese so früh wie möglich. Wenn du eine echte Chance hast, aber daran kannst du ja weiterarbeiten, auch selbst mit diesem eigentlich verletzten inneren Kind, mit dem Jungen, der sich einsam fühlt. Mhm. Also da ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Ankerpunkt, aber wir haben jetzt hier nur diese eine Sitzung sozusagen, also das ganze Feld ist auch noch zu eröffnen. Ich gebe jetzt erstmal so Erste-Hilfe-Strategien. Misstraue deiner Wut, merke sie möglichst früh, distanziere dich, geh in dein Erwachsenen-Ich und relativiere. Verändere dein Bild von Timo ein für alle Mal und grundsätzlich. Also finde eine andere Haltung zu Timo, die von mehr Vertrauen geprägt ist grundsätzlich und auch von Toleranz. Weil im Grunde ist es auch eine Grundeinstellungssache zu Timo. Also wenn du dein Bild grundsätzlich von Timo veränderst, dann kannst du ja auch nicht mehr so getriggert werden. Weil du dann nicht denkst, aha, da haben wir wieder den faulen Sack. Ne? Mhm. Das ist ja ein grundsätzliches Bild. Also es, das Bild müsste sich grundsätzlich verändern.
Mhm. Mhm. Ja.
Und wenn du merkst, die Wut ist zu akut, mach eine ganz krasse Unterbrechung und Ablenkung. Also geh nicht da rein, sondern mach dir kaltes Wasser ins Gesicht, trink Wasser kalt, ganz viel am Stück, mach Liegestütz, lauf im Block, was auch immer. Sei dir der destruktiven Kraft deiner Wut wirklich auch bewusst. Du hast da auch eine Verantwortung. Ja? Mhm. Also das ist jetzt auch sozusagen eine Intervention, wenn ich jetzt streng bin und sage, Lukas, das geht einfach nicht. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht so mit anderen Menschen umgehen. Du kannst auch nicht mit Timo umgehen. Du kannst ihm da nicht allen Rotz überstülpen.
Hm. Ja. Danke. Macht mich gerade ganz schön wütend. Ja, aber es ist auf jeden Fall wichtig, ich glaube, aus meiner Emotion dann zu kommen, weil ganz oft habe ich den Eindruck, wenn man so erstmal in seinem Gefühl drin ist, denkt man so, so jetzt bringe ich das hier zu Ende und dann kläre ich das und dann ist es auch gut, aber genau das ist schon der maximale Film genau. Der Wut.
Genau, genau, da bist du schon im falschen Film. Das ist ja das Problem, dass die Emotionen, die fühlen sich immer so echt an und dadurch immer so berechtigt an. Und deswegen ist es so wichtig, dass man so seine Problememotionen erkennt und da wirklich sehr, sehr misstrauisch ist, ja. Aus welcher Ecke der Persönlichkeit die gerade kommen, ob die wirklich aus einer gesunden, angemessenen Ecke kommen oder ob die aus einer ungesunden Ecke kommen und deswegen nicht mehr angemessen sind.
100%. Gut, dankeschön. Jetzt kommen wir mal zu Max, oder?
Genau. Also Max, welchen Tipp würdest du dir denn selber geben? Wir haben ja jetzt viel besprochen und vielleicht hat es schon ein bisschen bei dir gerattert.
Ja.
Bleib so, wie du bist.
Bleib so, wie du bist, ja. Ja, es war schon nochmal erstaunlich auch zu hören, dass ich mit vielen Ansätzen, die ich so selber mir auch aus dem Ganzen gezimmert habe, gar nicht so falsch gelegen bin. Also die, ich meine, wir haben ja diese Konflikte öfters gehabt und danach auch viel drüber gesprochen und versucht es auch aufzulösen. Und ich habe mich dann schon immer wieder gefragt, warum geraten wir trotzdem immer wieder in diese Konflikte? Also ich meine, wir haben doch jetzt drüber gesprochen. Es müsste doch jetzt eigentlich beiden klar sein. Und trotzdem passiert es immer wieder. Und zu erkennen und zu verstehen, ja, dass Lukas da eigentlich was projiziert in mich oder in ein Film gerät, aus dem er in dem Moment gar nicht rauskommen kann. Also jetzt habe ich ja erfahren, er kann es, weil er es entscheiden kann, aber für ihn ist bisher so wahr, dass das wirklich auch gar nicht so viel mit mir zu tun hatte, sondern er in seiner eigenen Welt war und so hat es sich auch im Nachhinein noch wirklich angefühlt. Also es, wir waren null im Kontakt in dem Moment und es war wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, wer ist diese Person, die da vor mir gerade agiert und redet und erst als wir dann wieder zueinander gekommen sind, hat sich dann auch angefühlt, ah, okay, da ist er ja wieder. Und da in Zukunft, und ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, auch weiterhin einfach wachsam zu sein und so eine Momente auch gar nicht aufkommen zu lassen, beziehungsweise für die Freundschaft auch rechtzeitig ein Signal auszusenden, guck mal hier, es passiert glaube ich gerade was, ich gerate in mein Muster, du gerätst in dein Muster, lass uns doch mal uns beide an die Klimmzugstange begeben und 10 Stück jeder machen und danach nochmal weitersprechen. Oder vielleicht auch direkt aus der Situation ganz rausgehen und das für den Tag beenden und vielleicht am nächsten Tag wieder neu anfangen.
Also das Erste, was du sagst, das finde ich auch ganz wichtig und das würde ich euch auch wirklich als Tipp mitgeben, das gebe ich auch immer Paaren mit. Paaren, die sich selbst reflektieren, die ihre Schattenkinder so weit kennen, weil sie das verstanden haben. Ich sage denen oft, Verein war doch ein Codewort, wie so ein Passwort. Und wenn einer von euch beiden das sagt, dann weiß man, okay, Vorsicht, Schattenkind-Alarm. Weil du, Timo, du entdeckst ja oft schon früh bei Lukas, wenn es anfängt. Ja. Na, du erkennst da schon die ersten Anzeichen. Und dann könntest du entweder einfach sagen, ich glaube, Lukas, es geht gerade wieder los oder vielleicht ist gerade wieder ein Schattenkind unterwegs. Oder ihr vereinbart ein ganz anderes Wort, ja, was weiß ich, Ranunkel oder ich weiß nicht, Max und Moritz, keine Ahnung. Also irgendwas, wo der andere auch selber nochmal sich überprüfen kann und zwar in einem Stadium, wo das rational noch möglich ist, wo man noch nicht im Blutrausch ist oder so, ja, zu sagen, Moment mal, kann es sein, dass es gerade wieder losgeht, weil dann kann man sich noch am schnellsten und am besten regulieren. Also so ein Wort oder dass du es viel früher auch ansprichst, wenn du es merkst. Und es gibt ja noch etwas, was du jetzt schon in beiden Gesprächen mehrfach formuliert hast, dass du eigentlich eher der Typ bist, der so ein bisschen resigniert oder sich zurückzieht. Hast du denn schon mal Grenzen gesetzt, auch rechtzeitig? Hast du schon mal gesagt, Lukas, so redest du jetzt bitte nicht mit mir?
Also.
Und beruhig dich jetzt erstmal, ne? Ich verlasse jetzt mal die Situation, aber ich.
Nee, ja, aber habe ich schon. Also ich habe, aber auch nicht, natürlich nicht in den ersten Konflikten und da wir ja schon mehrere hatten, gab es auch immer wieder Situationen, wo ich dann gesagt habe, so rede ich jetzt nicht mit dir und so lasse ich auch nicht mit mir reden. Aber dazu musste erst viel passieren, dass ich da hingekommen bin und habe auch viel über mich ergehen lassen und das passt auch wieder an das Bild. Natürlich bin ich auch in den Konflikten passiv gewesen und erstmal in der absoluten Defensivhaltung und habe gesagt, okay, und ich habe mich auch hinterfragt, hat er vielleicht auch recht? Also vielleicht ist ja mit all dem, was er sagt und diese Vorwürfe sind ja auch vehement und sehr energisch, bin ich ja in meiner Haltung, die ich ja generell im Leben auch einnehme und die ich auch von meiner Mutter mitbekommen habe, nämlich du kannst nichts, du schaffst nichts, du brauchst es gar nicht erst beginnen. Das sind so die Glaubenssätze, die ich in mir drin habe. Ist natürlich so ein Feuerwerk an du kannst nichts, du schaffst nichts, du bist nichts, was ja in dem Moment auf mich zukommt. Da triggert er mich natürlich total in den Punkten, dass ich dann auch denke, ja, er hat recht mit dem und komme dann auch in eine Passivität und in eine Traurigkeit rein. Und braucht dann erstmal ganz lange, um erstmal zu merken, Moment mal, das hat nicht alles nur mit mir zu tun, sondern das ist am Ende eigentlich ganz viel, was sein Thema ist.
Also ich bin in meinem Film und bringe dich in deinen Film.
Ja.
Das heißt, auch du bräuchtest für dich eine veränderte innere Haltung, eine andere Strategie eigentlich, dass du nicht sofort getriggert bist und in dir zusammenfällst, sondern dass du irgendwie in deiner Stärke auch bleibst.
Ja. Ja. Und das ist, also unabhängig von Passivität und ja, ist es schon auch anstrengend. Und das ist so, weil du mich vorhin am Anfang gefragt hast, wie ist es jetzt für dich? Und Lukas hat das so formuliert, ja, auf der einen Seite ist es irgendwie auch ein Test, ob er bei mir bleibt oder auch nur weil wir so gut befreundet sind, kann er das auch so zulassen. Also es hört sich ja so wie so ein verstecktes Kompliment an. Nur bei dir bin ich so, weil ich das Gefühl habe, nur bei dir kann ich so sein.
Richtig eklig.
Fällt es mir schon auch schwer, möchte ich auch so sagen, das auch so anzunehmen. Weil auf der einen Seite kann ich es wertschätzen und sage, okay, wow, cool, dass du so bei mir sagen kannst. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich würde mir trotzdem was ganz anderes wünschen. Ja, ich möchte eigentlich, also in einer wirklichen Freundschaft, also wir sind wirklich befreundet, aber in einer wirklichen Freundschaft erwarte ich eigentlich, dass du es schaffst, diesen Entscheiderfaktor schon früher zu setzen und dich nicht so gehen lässt. Genau, weil wir so gut befreundet sind.
Genau, und das haben wir, das haben wir eben auch trainiert mit Lukas. Und ich denke, du dürftest trainieren, mehr für dich selber zu sorgen und besser und viel, viel früher auch Grenzen zu setzen. Ja. Na, und du brauchst auch für dich so eine Grundsatzentscheidung, dass wenn Lukas in die Nähe dieser Emotion kommt, also nicht nur zu sagen, was weiß ich, dieses Passwort oder zu sagen, ich glaube, es ist jetzt wieder so weit oder was auch immer, sondern auch eine grundsätzliche Haltung zu dir selber, dass du sagst, okay, ich weiß, und ich weiß sogar auch, warum das so ist, dass ich eher in den Rückzug manchmal gehe oder eher ein bisschen schneller resigniere und dass das den Lukas ultra annerven kann manchmal. Und er hat nicht in diesem Ton mit mir zu reden und schon gar nicht auf diese Art.
Exakt.
Geht gar nicht. Ja, also du brauchst sowas da einfach ein Stück mehr, was Lukas zum Teil zu viel hat, diese nach vorne raus Wut. Diese heiße Wut, du hast ja eher kalte Wut, wenn du in dir zusammen sagst, ne? Das ist ja eher passive Aggression. Mehr diese aktive Aggression und so nicht, mein Freund. Ne? Und in dem Rausch, in dem du gerade bist, glaube ich dir sowieso kein Wort, weil du bist jetzt gerade wieder im Film. Na, also, dass du für dich auch eine Haltung kriegst, ja? Hm.
Ja. Ja. Also, ich glaube, ich habe das teilweise schon ganz gut geschafft, weil ich ja auch ein großes Lernfeld hatte über die letzten Jahre mit ihm. Aber ich merke schon, dass es auch immer wieder, ja, dass ich da mehr darauf achten muss, dass die Kompassnadel richtig ausgerichtet ist. Weil es gibt schon immer wieder die Momente, wo ich das Gefühl habe, hier übergehst du dich gerade selber. Eigentlich müsstest du hier schon viel, viel schneller sagen, Moment mal, auch das ist schon nicht okay. Und ich hatte das vorhin so ein bisschen als latente Wut bezeichnet, dass es dann nicht mehr so extrem aus, diese extrem Ausraster gibt es nicht mehr. Aber es gibt so diese, ja, Neckereien und so kleine Zwischendinger. Und auch da müsste ich eigentlich schon meine Grenze ziehen. Auch da müsste ich sagen, hey, so nicht. Und wenn dann nichts zurückkommt oder wenn er trotzdem seinen Modus bleibt, vielleicht sogar die Grenze noch härter setzen und sagen, gut, dann wieder rausgehen und erwähnen. Aber es ist immer einfacher in der Theorie, wie es in der Praxis ist. Vor allem ist es ja auch nicht so, dass ich, genau, du hast es vorhin gesagt, er ist ja sehr reflektiert. Und ich glaube, wir beide sind sehr reflektiert in unserem alltäglichen Miteinandersein, aber auch so ist meine Erwartungshaltung auch höher an mich und auch an ihn, da schneller auch rauszukommen.
Wir dürfen gar nicht mehr fühlen, so reflektiert wie,
genau,
wir sind.
Genau, und ich bin dann manchmal auch enttäuscht, das kann ich auch so sagen, dass es nicht früher passiert. Also, dass dieser Entscheider nicht früher kommt. Ich verstehe alles und weiß auch warum, aber das Gefühl bleibt trotzdem bestehen, dass ich sage, ich bin enttäuscht oder dass ich das Gefühl habe, ich bin enttäuscht. Warum passiert es trotzdem? Also, gerade weil wir so reflektiert über die Dinge reden und weil wir auch beide einen sehr hohen Anspruch an uns haben, reflektiert zu agieren. Ja.
Vielleicht ist diese Enttäuschung auch Teil deiner Schutzstrategie. Und wahrscheinlich ist das auch berechtigt, dich vor mir ein Stück weit zu schützen. Doch.
Ja.
Also, ich würde auf jeden Fall mich schützen. Interessant. Ich glaube, da gibt es noch viel, was wir bearbeiten können. Steffi, wir kommen jetzt einfach einmal alle 3 Wochen zu dir. Ja. Wir haben das viel zu wenig genutzt in der Vergangenheit, Steffi, mit dir. Hier als unsere Supervisorin, als unsere Freundschaftstherapeutin.
So, ihr Lieben, das war nun der 2. Teil der Doppelsitzung mit Timo und Lukas. Wir sind ziemlich tief eingetaucht und haben einige Problemsituationen analysiert. Es zeigt sich auf jeden Fall, dass Probleme in jeder Art von Beziehung auftauchen können. Sei es in der Freundschaft, in der Geschäftsbeziehung, bei Familien oder in der Paarbeziehung. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, verschiedene Rollen miteinander zu verbinden. Wie zum Beispiel bei Lukas und Timo, nämlich die Freundschaft mit dem Geschäftlichen. Ja, wir haben einige gute Lösungsansätze erarbeitet. Und ich denke, dass die beiden die ein oder andere Einsicht gewonnen haben, die ihnen hoffentlich in der Zukunft weiterhelfen wird. Das nächste Mal ist Lara bei mir. Und Lara muss ein paar Entscheidungen treffen, die auch lebensverändernd sind. Und genau diese Entscheidungen machen ihr ziemlich große Angst. Und da wollen wir mal genauer hingucken. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder bei Stahl aber herzlich reinhört. Wenn ihr auch mal zu mir auf die Couch kommen wollt oder einen Therapiewunsch habt, dann meldet euch unter stahlaberherzlich@auf-die-ohren.com. Bis dann, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Sarah Ihn.